Heute Morgen lautet das Thema, warum lässt Gott das zu mit Leid leben? Und ich lese uns dazu aus Römer 8, die Verse 14 bis 17. Römer 8, 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir dann mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.
Bis Vers 24 noch.
Bis 24, ja. Wir lesen weiter. Langsam haben wir ja gestern gelernt, nicht nur in der Tora, langsam lesen, ja. Bis 24. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Bevor wir gemeinsam singen, wollen wir beten. Und Waldemar, darf ich dich bitten, mit uns zum Eingang zu beten.
Lieber treuer Vater, wir danken dir herzlich für den neuen Morgen, dass wir aufgewacht sind mit dem Gedanken zu dir, weil wir in diesem Haus sind, Herr, und uns rüsten lassen wollen von dir und deinem Geist. Deinem Geist, der auch deinem Land an erster Stelle steht, Herr. Und so haben wir vieles schon gehört, auch besonders gestern. Und es tut gut zu wissen, Herr, dass du diesem Land noch treu bist. Bitten dich herzlich für die Menschen in Israel, dass du ihr verstocktes Herz öffnen mögest, Herr, dass sie erkennen, dass du, Jesus, auch ihr Messias bist. Danke, lieber Herr, dass wir hier sein dürfen, uns auch jetzt freuen auf deinen Geist, auf das, was der Bruder uns zu sagen hat. Danke für die wunderbaren Lieder, die Brüder geschrieben haben und die Schwestern vor wie vielen Jahren. Und die uns heute noch erbauen, das sind alles Dinge, Herr, die wollen wir in unserem Herzen bewahren, damit sie uns stärken und festhalten an dir. So segne uns an diesem Tag. Amen.
In Ihrem Leben ist die größte Herausforderung das Leid. Größte Auseinandersetzung in unserem Christenleben. Es ist toll, wie dieses Lied uns plötzlich dazu hilft, die schwersten Dinge unter die Füße zu grüßen. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Die großen Herausforderungen, vor denen wir ja alle noch stehen, die unseren Glauben erschüttern und wanken machen. Und deshalb hören wir auch unter Christen so viel immer die Frage, wie kann Gott das zulassen, das Schwere? Ja, Gott kann, weil er Gott ist. Aber die Frage, wie werden wir damit fertig? Sehr interessant, es gibt kein Buch der Weltliteratur, das so tief das Thema des Leidens anspricht wie die Bibel. In einer ungeheuren Tiefe. Und wir haben als Christen ein Erkennungssymbol, ein Zeichen, das Kreuz. Der schwerlichste Tod von Jesus. Unter Spott und Hohn als das größte Siegeszeichen. Darum ist entscheidend wichtig, dass wir lernen, Leiden und Kreuz zu überwinden in unserem Leben, damit fertig zu werden. Dann haben wir heute natürlich eine junge Generation von Christen, die meint, es sei alles nur ein Jux, Lust und Tollerei. Und da wird darüber übersehen, dass unsere Welt voll von Leiden ist, wo wir hinschauen. Nicht bloß die Zeitung, wenn wir sie aufschlagen, und die Fernsehnachrichten, sondern auch von der Schöpfung her. Die Schöpfung ist keine Schöpfung mehr in paradiesischem Zustand, sondern eine gefallene Welt mit ganz viel Krankheit, mit ganz viel Zerfall. Wir haben Angst, wie wir die Umwelt überhaupt erhalten können, wie die Schöpfung noch bestehen kann in unserer Zeit. Wir haben immer wieder Angst, ob die Welt aus ihrer Bahn kommt, wenn die Menschen davon sprechen, dass irgendwelche Planeten da aus der Bahn kommen und Gefährdungen drohen und dass das Klima außer Kontrolle gerät. Wir leben in keiner idealen Welt mehr. Und das ist ganz merkwürdig, dass etwa heute bei vielen jungen Christen die Meinung ist, wenn wir Leiden haben, müssen wir es wegbeten. Wenn Jesus da ist, dann darf es kein Leiden mehr geben. Aber das stimmt ja gar nicht. Jesus ist den Weg des Leidens gegangen und hat gesagt, dass wir ihm nach den Weg des Leidens gehen. Nun freue ich mich mit, wenn Sie keine Probleme haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund sind, so wie es mir heute auch gut geht und wie ich mich freuen kann an diesem herrlichen Tag. Aber wenn Sie die Psalmen aufschlagen, die ja interessanterweise Lobpreisungen heißen, Lobpreis, dann sind die tiefsten Klagepsalmen drin. Und die gehören auch zum Lobpreis. Sei nicht ferne von mir im Psalm 22, denn Angst ist nahe, es ist hier kein Helfer. Große Farren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf gegen mich wie ein brüllender und reißender Löwe. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub, denn die Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Füße und Hände durchgraben, ich kann alle meine Gebeine zählen. Ein großer Psychologieprofessor in Heidelberg, der Professor von Bayer, hat gesagt, dass das Tiefste, was man heute in den psychischen Leiden erleben kann, und bloß das Wort Gottes versteht uns auch an dieser Stelle. Ich sage das Ganze auch deshalb, weil wir ja heute erleben, dass in vielen Teilen der Welt die Christengemeinden auf erschütternde Weise gefoltert, bedrängt, verhöhnt, unterdrückt werden. Und ich bin nicht glücklich, dass bei vielen Christen die Reaktion ist, das muss doch Gott verhindern. Ich habe nie in den bedrängten Christen gemeint, nie, ob das in Nordkorea, China war oder Kuba oder so, oder in Russland, nie einen Christen getroffen, der gesagt hat, ich will Freiheit oder ich will vom Leiden frei sein. Sondern alle haben nur gesagt, betet für uns, dass wir standhalten. Die haben das Leiden als Segen begriffen, als von Gott geschickt und zugelassen. Und das erleben wir auch in der Gemeinde. Oft haben wir die Kranken um uns her vergessen. Und ich sage, es ist der größte Schatz, den wir in unseren Gemeinden haben, die Leidenden und die Kranken, weil wir dort am herrlichsten die Macht von Jesus erleben. In dir ist Freude in allem Leide. Und das Erleben, wie Christus gerade auch auf schweren Wegen seine Gegenwart gezeigt. Darum ist es ein Irrweg, wenn wir heute meinen, wir müssen unseren Glauben erfahren in Wellness und Komfort und Wohlstand und haben noch nicht begriffen, dass gerade das Meisterweg des Abfalls ist, wo wir von Christus weggerissen werden, wo uns die irdischen Dinge wesentlich und wichtig werden. Und wir kennen ganz viele aus unserer Nähe, die einmal feurig bei Jesus waren und heute die Verbindung zu ihm verloren haben über den äußeren Gütern dieser Welt, die uns weggezogen haben. Und dann müssen wir uns daran erinnern, dass auch die Verkündigung des Evangeliums nie geschehen kann ohne Widerspruch. Man macht ja heute so, wie wenn Evangelisation möglich wäre und wir kriegen den Beifall der Welt. Das war noch nie so. Zu keiner Zeit der Christenheit war das so. Die erste Christenheit ist in einen furchtbaren Kampf hineingerissen worden, nur wegen der Verkündigung des Jesusnamens. Und das ist in unseren Tagen wieder so. Wir werden uns noch wundern, was in unserer freiheitlichen Gesellschaft aufbricht an Jesus-Hass. Und das erleben wir in diesen Tagen schon, dass kein Raum mehr ist für die freie Jesusverkündigung, wie das schon schwierig ist. Unsere freien evangelischen Schulen haben schon Schwierigkeiten, wenn sie nur von der Schöpfung reden, statt von der Evolution und den Darwinismus ablehnen. Wir erleben das in diesen Tagen, wenn es um die sexuelle Vielgestaltigkeit geht und welcher Hass da los ist, dann lass doch unsere Kinder einmal in Ruhe. Wir wollen sie selber erziehen und die Welt ist intolerant und erlaubt es uns nicht. Und wir müssen das wieder sehen, dass Paulus an den Timotheus schreibt, leide mit mir für das Evangelium. Ich kann kein Zeuge des Evangeliums sein, ohne den Widerspruch zu ertragen. Und der bricht oft los und unsere jungen Leute erleben das häufig schon in der Schule, wenn sie einen Gebetskreis haben, wie sie von ihren Kameraden verlacht werden und verspottet werden, sie ganz allein dastehen. Und wenn sie auf einmal sagen, wir machen da nicht mit bei gewissen Praktiken, die heute üblich sind, und sagen, ich lebe anders, ich höre auf das Kommando von Jesus. Und es war auch gar nicht so weit her, dass wir noch uns daran erinnern, wie die großen Bekenner im Dritten Reich, ob das Dietrich Bonhoeffer war oder Paul Schneider, wie war gerade Paul Schneider sagte, nur wenn wir leiden, sind wir in der richtigen Stellung, weil er gewusst hat, in solch einer Gesellschaft darf man nicht mitschwimmen, sondern man muss Jesus mehr gehorchen als den Menschen. Es hat mich sehr betroffen gemacht, wie unsere junge Generation dann immer wieder mit dem Leiden konfrontiert wird. Ein herrliches, junges Ehepaar, die sich gefreut haben auf ihr erstes Kind. Sie haben sich zugerüstet auf einen Dienst in Mosambik. Beide sind Landwirtschaftsingenieure gewesen und wollten dort der Gemeinde helfen. Und dann bei der Untersuchung im Mutterleib stellt man fest, ein ganz schweres Herzleiden hat dieses Kind. Sie konnten nicht ausreisen, sie sind hier jetzt in Deutschland geblieben. Das Kind hat im ersten Jahr, ich meine, 20 Operationen gehabt, lag fast immer nur auf der Intensivstation. Ein ganz kleines Kind. Warum werden junge Menschen, die fröhlich Jesus nachfolgen, so schwere Wege geführt? Oder ein anderes Erlebnis. Das sind ja alles Erlebnisse, die Sie ergänzen können. Ein Vater macht mit seinem Sohn eine Wanderung in den Alpen und sie überqueren einen Gletscher und dann stürzt der Sohn in eine Gletscherspalte. Aber das ist noch nicht alles. Der Vater hört den Sohn immer wieder rufen und er wartet auf die Helfer. Und die kommen nicht und der stürzt immer tiefer. Und als man ihn endlich gerettet hat, ist er erfroren. Ein betender Vater oben, was ist da los? Und wir sagen, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Ein erster Punkt, es geht ein tiefer Riss durch die Schöpfung. Und das müssen wir auch immer wieder als Christen weitersagen in der Verkündigung. Es geht ein tiefer Riss durch diese Schöpfung. Es gibt eine unheimlich dunkle Nachtseite der Schöpfung Gottes. Dr. Paul Müller, der große Naturwissenschaftler, der mit 28 Jahren Multiple Sklerose bekam, ein Evangelist als Naturwissenschaftler, der viele Bücher geschrieben hat, der hat immer darauf hingewiesen, wie man die Schmarotzer und die Viren und die Bakterien findet in der Schöpfung und wie die Tiere einander töten, wie die Katze das Nest ausraubt, wo die kleinen Vögel drin sind, wo Erdbeben, Vulkane und Unwetterkatastrophen passieren. Es gab es zu allen Zeiten. Schreckliche Naturkatastrophen. Dazu kommen noch die von Menschen produzierten Leiden, wie Unterdrückung, Kriege, Ausbeutung, Korruption und was alles dazukommt, Egoismus und Habsucht. Wie kann ich denn mit Leid überhaupt leben? Aber es trifft ja alle, nicht bloß die Christen. Auch die Atheisten trifft das ja. Aber für viele Menschen ist das nämlich die große Frage, wo wir Antwort geben müssen. Neulich wurde in ein Krankenhaus gerufen, ein ungläubiger Mann. Der Schwiegersohn hat mich gebeten, ich möge doch da noch nach dem Vater schauen. Und er hat nur lauter Anklagen gehabt, 77-jährig, und jetzt wurde ein schwerer Krebsbefund festgestellt. Und dann sagt er, mein Leben lang nur gegessen, was ich in meinem Garten selber angebaut habe. Ich habe nie beim Discounter eingekauft. Warum kriege ich jetzt Krebs? Das ist ja immer die Meinung, man kann es verhindern, das Leiden, indem ich so und so lebe. Jeder hat seine Rezepte. Und dann sagt er, wenn es Ihren Gott gibt, mit dem will ich mal reden. Ich konnte nur noch aus dem Krankenzimmer fliehen. Was soll ich noch reden mit einem Sterbenden? Und da kommt immer wieder die Frage, was ist denn los? Ich bin auch froh, dass Jesus uns das so deutlich gesagt hat, dass er vom Fürst dieser Welt sprach, der diese Welt regiert und der bestimmt und der die ganze Welt in seiner Hand hat, auch in der Versuchungsgeschichte, dies alles gehört mir. Und darum ist so wichtig, dass wir uns nicht überheben auch. Wir können nicht viel machen. Paulus beschreibt in Römer 1, erschütternd wie die ganze Welt in diese Gottferne hineingerissen ist, wie das Herz verfinstert ist, wie die Menschen Gott gar nicht erkennen können, bis ich merke, im Leid sucht mich die Liebe Gottes ganz besonders. Und das dürfen wir Menschen verkünden. Gottes Liebe sucht dich. Darum hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt, um dich in dieser Welt des Leidens zu suchen. Paulus erzählt einmal, wie er in der Provinz Asien in ganz tiefe Not kam und sagte, das habe ich durchleiden müssen, sogar die Tiefen, dass er am Leben verzagt ist, damit ich überhaupt mitfühlen kann mit den Menschen, die am Glauben verzweifeln und die mutlos sind, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen, sondern auf den Gott, der Tote lebendig macht. Und das ist entscheidend. Im Leiden merken wir, in mir ist kein Halt mehr. Und das ist ja die Religion unserer Tage, das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen trägt dich nicht, weil mein Leben zerbricht. Ich muss auf den Herrn trauen, dem ich gehöre. Und das ist der große Trost. Und ich habe immer wieder erlebt, die Macht der Bibelworte, der Gottesworte, die wir in diesen Augenblicken schwer angefochtenen Menschen zusprechen. Auf der Intensivstation, so spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich habe es erleben dürfen, wie immer wieder auch ganz gottferne Menschen sagen, gilt das auch mir? Ja, es gilt dir. Und das ist in Jesus bekräftigt. Und auf einmal bewirkt der Geist Gottes Glauben. Ich kann die Frage des Leidens nie beantworten. Warum? Das ist unsinnig. Es gibt ja viele Dinge, die ich nicht beantworten kann. Warum lebe ich heute, nicht vor 100 Jahren? Warum bin ich als Mann geboren, nicht als Frau? Und warum bin ich als Deutsche geboren und nicht als Kubaner? Weiß auch nicht. Es sind viele Dinge, das Warum kann ich nicht erklären, aber das kann ich erklären. Gottes Liebe sucht dich, und das ist so wichtig in all den Worten der Bibel. Das hat Jesus so deutlich gemacht, der selber den Weg des Leidens ging, dass kein Mensch ausgeschlossen ist von dieser Liebe Gottes, dass er mich sucht. Bei Jeremia, ich rief unten in der Grube deinen Namen an, Herr, und du erhörtest meine Stimme und du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprach, fürchte mich nicht. Lasst unsere Angefochtenen und Leidenden bitte nie allein. Die Krankenbesuche sind die wichtigsten Dinge in der Gemeinde. Ich sage es den jungen Pastoren, das ist unvergebbare Schuld, wenn man keine Hausbesuche macht und die Leute allein lässt. Es muss gar nicht lang sein. Beim langen Besuch geht man den Leuten auf die Nerven, wenn die Kranken anfangen zu schwitzen, weil sie es anstrengt. Sondern dass wir ihnen ein Wort bringen, ein Liedvers und sagen, und ich will noch mit dir beten. Meine Frau hat das so gemacht, weil sie ja Kantorin war, hat sie immer gesagt, wir singen noch einen Vers, wenn wir zwei, sie hat noch eine schöne Stimme, bei mir krächzt's noch, aber es ist wirklich eine Macht. Wenn wir das singen, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein Selig. Und auch die Töne plötzlich, die mit den Worten unsere Kranken und Angefochtenen kriegen, dann sagt sie, es war das Schönste heute an diesem Tag, dass ihr vorbeigekommen seid. Braucht ja bloß 5 Minuten sein. Oder am Telefon, ein kurzer Gruß, aber wir müssen Leute herausholen, weil nur das Wort von Jesus sie erquicken kann. Das ist in dem Lied so schön, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Und ich möchte das einfach noch einmal sagen, dass auch diese Gemeinden heute in der ganzen Welt das spüren, wie der Hass gegen Jesus losbrandet, weil Jesus der große Fremdkörper in dieser Welt, auch in dieser Gesellschaft ist. Das ist eine notvolle, gottferne Gesellschaft, in der wir leben. Eine gottlose Welt, in der wir leben, die den Namen von Jesus gar nicht ertragen kann. Den schönsten Namen aller Namen, der Heilandsname, der gehasst wird. Und es ist wahrscheinlich, wenn wir einmal durch die Jahrhunderte hindurch sehen, immer das Gleiche geblieben. Es war gar nicht anders zur Zeit, als die Hugenotten verfolgt wurden. 1 Million Menschen umgebracht, noch nicht geredet von denen, die auf den Galeeren gelitten haben, wegen Jesus. Und die in ihren Kopf nicht gebeugt haben. Und wenn ich in Salzburg bin und dort über den schönen Marktplatz laufe, dort ist die Rosttränke. Und dann denke ich an die Geschichte, wo ein 13-jähriges Mädchen vom Henker ertränkt wurde, der sie nochmal gefragt hat, willst du Jesus absagen? Sie sagt, nein. Und sie lacht den Henker an und stirbt im Wasser drin, der Rosttränke von Salzburg. Wo die Salzburger dann mitten im Winter vertrieben wurden, um Jesu willen. Aber das Interessante ist nicht, das Leid ist interessant, das ist erschütternd, das tut uns weh, sondern dass diese Menschen Jesus erlebt haben in einer Tiefe, wie es bei uns gar nicht mehr vorkommt in unseren Gemeinden. Das ist alles lau und lass. Wenn Sie es noch einmal lesen in der Geschichte von Jochen Klepper, der Vater, in dem Roman, wie die Salzburger ausgewandert sind und die Bibel vorangetragen haben. Was wird die Bibel in unseren Gemeinden zerflettert, auf die Seite geschoben. Und das war alles. Die haben ihre Höfe zurückgelassen, aber die Bibel, das war für sie das Wort Gottes. Und das hat sie getragen. Und darum ist das im Leiden so wunderbar, wie die Christen das so erkennen und sagen. Ich habe Ihnen gestern ja von diesen Iranern erzählt und wie die dann gesagt haben, wie ich sie unterbrach und sage, aber es steht doch das Todesurteil drauf. Und sagt er bloß, ja natürlich, aber für den Islam muss man auch sterben. Aber wir wollen für den Islam von Khomeini nicht sterben, aber für Jesus wollen wir sterben. Wo hören wir so ein Wort? Bei uns. Und jeder Einzelne ist bereit. Wir haben es gestern Abend wieder gehört, dass der neue Präsident im Iran, der so tolerant tut und so lieblich zum Westen seine Botschaften aussendet, neulich wieder bekräftigt hat. Jeder Konvertit wird sterben. Jeder, der den Islam verlassen hat, wird sterben. Und alle sind dazu bereit, weil ihnen Jesus mehr bedeutet als die Schätze dieser Welt. Und das ist das Große, was uns diese Christen sagen können. Darum bin ich so dafür, dass wir nicht immer bloß von der Freiheit reden, sondern sagen, Herr, gib uns doch wieder dieses Erbe, das uns diese leidenden Christen zeigen und entdeckt haben. Vor Jahren hatten wir in Kuba ein Bibelseminar aufgebaut mit Hilfe für Brüder. Das war damals sehr günstig, weil ja in Kuba alles nur in Fremdwährungen geschieht. Und der Dollar hat eine ganz große Bedeutung. Und ich bin damals mit 30.000 Dollar in der Unterwäsche nach Kuba gereist. In der Personenkontrolle in Frankfurt hat der untersuchende Mann in der Kabine gesagt, Sie haben aber viel Geld dabei, das geht Sie nichts an. Denn das durfte man damals ausführen und man durfte das nach Kuba einführen. Und mit diesem Geld, mit diesen 30.000 Euro ist eine große Summe, konnte man die ganze große Bibelschule neu bauen. Und ich habe es dem Leiter gebracht, der war sehr todkrank im Rollstuhl gesessen, hat sehr gedankt für die Gaben, denn das ist eine ganz wichtige bibeltreue Ausbildungsstätte gewesen, die man da fördern konnte. Und dann erzählt er mir, er war im Krankenhaus in Havanna und da sind lauter Kommunisten als Ärzte. Und er hat mit diesem Arzt kurz gesprochen, weil er sagte, er sieht keine Heilungschancen mehr. Und dann hat er ihm bezeugt, er freue sich auf die Ewigkeit, wenn er Jesus sehen wird. Und er sagt, das ist was ganz Merkwürdiges passiert. Als ich entlassen war, am ersten Sonntag, wo der Arzt frei hat, ist er 300 Kilometer mit dem Auto gefahren. In Kuba ist es fast nicht mehr möglich, Auto zu fahren, weil das Benzin so teuer ist, weil man Fremdwährung dafür braucht. Und das haben die ja nicht. Und ist bloß gekommen und sagt, ich möchte noch mehr von Ihrer Hoffnung hören. Das hat ihn beeindruckt. Dass ein Christ in der Hoffnungslosigkeit einer sozialistischen Gesellschaft Hoffnung hat. Und da wird es auch deutlich bei der verfolgten Gemeinde, die hat etwas, was die anderen nicht haben. Darum wächst ja die Gemeinde in China so oder in Nordkorea. Weil das der Sozialismus nicht geben kann, was sie dort haben. Und das ist so groß. Und darum sollten wir uns darüber freuen und sagen, ich möchte den geistlichen Ertrag dieser verfolgten Christen in aller Welt bei mir aufnehmen. Was ist das denn? Dass sie sagen, das Wort Gottes ist wahr, sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Als ich einst noch, weil ich im Osten mit dabei war in der Verantwortung, es war damals noch die Zeit des Kommunismus, lange vor 20 Jahren vor der Wende. Und ich bin nach Bulgarien gefahren und habe dort einen Prediger der Methodisten besucht, in einer ganz kümmerlich kleinen Gemeinde. Und er hat gesagt, ja, ich habe lange über Ihre Probleme gesprochen. Wie geht es bei uns? Und dann habe ich gesagt, ach, wir haben gerade den Kirchentag. Und da geht es immer darum, dass die Bibel nicht das Wort Gottes ist, sondern das ist ein nur Menschenwort und das können wir nicht so und so weiter. Sie kennen ja die Diskussion, die wir überall haben. Dann sagte er nur, diskutiert ihr eigentlich auch, ob die Sonne scheint? Er sagte, wir waren 5 Jahre auf der Universität. Sie reden ja immer nur mit so Deckworten. Universität, das war das Straflager. Und was wir dort mit dem Wort Gottes erlebt haben, das nimmt uns keiner mehr weg. Und wissen Sie, deswegen ist das heute so wichtig, was etwa in Nordnigeria oder in Somalia oder in Usbekistan, wo ja große Verfolgungen sind, in Laos, in Kambodscha und so weiter, erlebt wird bei diesen Christen oder auch in Nordkorea, dass das so wunderbar ist, dass sie die Nähe von Christus erleben, der uns allein trägt. Und wir sollten diese Stimme in unseren Gemeinden wieder weitergeben. Wir sagen, es interessiert mich gar nicht, was ihr da redet. Ich möchte weitergeben, was ich hier lese in den Berichten. Das war nicht nur Richard Wurmbrand, einst auch die neuen Zeugen, die das uns genauso berichten und die uns das weitersagen. Leo Yambo war einer der großen Rotgardisten von Mao Zedong, die die ganzen Kirchen verwüstet haben. Mao Zedong hat ja erreicht, dass in China alle Kirchen zerstört wurden und geschlossen wurden. Es gab zur Zeit von Mao Zedong in den 70er Jahren keine einzige Kirche mehr in China, die offen war. Gar keine mehr. Und dann erzählt dieser Liu Yambo, er hat viele tausend Rotgardisten, das waren diese Studenten, die diesen Kulturkampf damals getragen haben, hat er befehligt und er hat gesagt, wir fanden einen alten Prediger. Und auf den schlugen sie ein und je mehr wir ihn geschlagen haben, umso mehr betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Herr, öffne ihnen die Augen. Und sagt ein Jahr später, auf dem Höhepunkt der Kulturrevolution, war er einer der wichtigsten Christenverfolger, plötzlich zum Glauben an Jesus gekommen. 1978, da wusste man noch gar nichts von dem großen Wachsen in China. Da hat Jesus schon seine Spuren gelegt. Und aus diesem Dienst von ihm, während der maoistischen Verfolgung, sind 70 illegale Hausversammlungen durch ihn allein entstanden. In 5 Ortschaften mit 3000 Gläubigen. Und er hat Bibelkurse begonnen, aus denen 40 Gemeindebibelschulen erwachsen sind. Verstehen Sie das? Der Herr baut seine Gemeinde. Und er baut sie allen Verfolgungen und allem Hohn zum Trotz. Wir meinen, wir können das Evangelium durch unsere Kunst, durch unsere Redegabe, das ist ein Irrtum, noch nie ist ein Mensch durch die Gabe eines Predigers zum Glauben gekommen, durch den Heiligen Geist. Und darum dürfen wir bitten, Herr, tu das doch in uns. Und darum ist das so wichtig, dass wir wegblicken von uns, auch von unseren Leiden. Und wir können andere trösten, weil wir selbst in unserem Leid getröstet wurden. Und das gibt Ihnen eine Antwort auf Ihre Fragen, die Sie bekümmern und die Sie bewegen. Es gibt ja leider unter unseren christlichen Liedern nur wenige zu Kreuz und Trost, die leider heute kaum mehr gesungen werden und mehr herausgestrichen werden. Wie arm wird eine Generation sein, wenn sie das nimmer weiß, wie in schweren Anfechtungen, gerade die Paul-Gerhardt-Lieder. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Was sind diese Erdegüter, wie heißt das denn, Lebensgüter, Sand, Kummer der Gemüter. Sehen Sie, das sind doch ein Schatz und bringen Sie das doch wieder zu den Kranken, weil das wieder etwas anrührt und sagt, das hat schon meine Oma mit mir gesungen. Und da ist es mir wichtig geworden. Wir in Württemberg hatten ja den Karl Friedrich Hartmann, der auf der Solitude oben bei einem ganz schrecklich gottlosen Herzog Karl Eugen Prediger war in der Kapelle. Und der sich dann überworfen hat mit diesem gottlosen Hof des Barock, des Rokoko. Karl Friedrich Hartmann, ihr habt sein Lebensbild, ist beschrieben in unserem großen Band drin. Der hat uns ein Leidenslied geschenkt. Es gibt sonst kein solch tiefes Lied. Endlich bricht der heiße Tegel. Das Bild ist die Läuterung, ob mein Glaube echt ist. Und da heißt, unter Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Wie er dieses Leibes Töpfer will er auch des künftigen Schöpfer auf dem Weg der Leiden sein. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt. Ist wie eine Engelwache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Leiden macht das Wort verständlich, Leiden macht in allem gründlich, Leiden wäre es deiner wert. Hier heißt man dich eine Bürde, droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Im Gefühl der tiefsten Schmerzen dringt das Herz zu Jesu Herzen immer liebender hinan. Und um eins nur fleht es sehnlich, mache deinem Tod mich ähnlich, dass ich mit dir leben kann. Das sind noch ganz herrliche Verse mit drin. Hartmann mit zwei T, dieser eigentümliche Name, Karl Friedrich Hartmann, mit dieser großen Botschaft, die er uns bringt und mit dieser Lebensfreude, als die Traurigen und alle Zeit fröhlich. Der Paulus hat so viel vom Leiden gesprochen in seinen Briefen, aber hat immer, wenn er vom Leiden sprach, von der Freude gesprochen, weil im Leiden ihm die Jesusfreude erst richtig groß wird. Ich freue mich meiner Leiden. Warum? Weil ihm dann das Äußere unwichtig wird und Christus alles ist. Wir haben es etwa in Philipper 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich kann dahin durchgehen. Nicht, dass wir das Leiden lieben, aber das Leiden ist eine Realität. Und es gibt gar kein Menschenleben ohne Leiden. Schon die Kinder und die Babys fangen an mit einem Leiden unter den Ängsten. Wie leiden schon kleine Kinder, dass die Eltern sie verlassen, dann fremdeln sie und schreien in der Nacht aus der Angst. Aber das gehört mit dazu und darum ist so wichtig, dass wir ihnen den einzigen Trost geben. Jesus ist da und das dürfen sie bei ihm erfahren und erleben. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben von Jesus an unserem Leibe, damit auch das Leben von Jesus an unserem Leib offenbar werde. Und es ist so groß, dass wir eine große Kette von Glaubenszeugen haben, die uns vorangegangen sind. Wir waren auf einer Reise im Rhone-Delta, Marie Durand, die 36 Jahre im Turm Resistance des Widerstands für ihren Glauben litt. Diese fröhliche Jesuszeugin mit den Frauen, die dort drin waren. Wir haben das in den schweren Zeiten des 30-jährigen Krieges unendlich erfahren. Amos Comenius, der Tscheche. Und Peter Krust, das Spiel, das ist immer Erinnerung an die Comenius, der sagt, wer nicht in Jesus Christus seinen Halt hat, den beutelt's hin und her. Der kann in der ganzen Welt gar nicht leben unter den großen Erschütterungen. Und das wird auch in dieser Generation sein. Das wird uns gar nicht überraschen, wenn der Euro zerbricht und Europa sich als der größte Flop herausstellt und gar nicht das paradiesische Vergnügen bringt. Ich will ja keine Schwarz-Weiß-Bilder an die Wand malen, aber wir wissen, wie wir von so vielem enttäuscht sind und von Menschenordnungen enttäuscht sind, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Alle Zeit fröhlich, weil uns niemand diesen Jesus rauben kann. Und darum ist das so groß, wie da Paulus sagt, dort in Römer 8, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Und Paulus sagt, die Gemeinde muss ein ganzes Stück dieser Leiden noch erleben. Und gerade darum ist das mächtigste Zeugnis da. Und jetzt ist interessante Erfahrung. Nirgendwo in der Welt kommen so viele Menschen zum Glauben an Jesus wie in der bedrängten und verfolgten Gemeinde. Weil Christus so eindeutig im Zeugnis in der Mitte steht. Da geht es nicht mehr um Randfragen, da geht es nicht um die Pastoren und den Bischof, der sich seine Traumvilla baut, sondern da geht es bloß noch darum, warum leidest du für Jesus? So wie diese Bekenner im Dritten Reich gelitten haben, wie wir es kennen aus der kommunistischen Verfolgung, und von den vielen anderen in der spanischen Unterdrückung durch die Kommunisten und wo das überall war, wie wir es aus der Reformationszeit kennen. In diesen Tagen, ich habe gerade für die Hilfsaktion Märtyrerkirche einen kleinen Artikel geschrieben, die ersten Menschen, die in Uganda als Christen gestorben sind, waren junge Pagen am Hof des Königs von Baganda. Und da war schon Stanley unterwegs als Missionar, die ersten Missionare sind eingeladen. Warum sind die gestorben? Weil sie die homosexuellen Praktiken des Königs abgelehnt haben. Und dann starben sie den Flammentod. Und dann haben sie ihre Lieder gesungen, in den Flammen sterbend. Und das hat Afrika aufgeweckt. Heute sind wir wieder im Gegenteil. Die evangelischen Kirchen Deutschlands zwingen die afrikanischen Kirchen, diese Praxis der Homosexualität wieder einzuführen. Und zu erlauben. Und wir können sie nicht stoppen. So weit ist unsere Christenheit heute gesunken. Unter Einfluss nach Afrika. Und dann merken wir erst, wie das ist. Ich will über dieses Thema gar nicht mehr reden. Man will nur reden, dass es ums Christusbekenntnis geht und um seine Macht, und wir freuen uns daran. Und das werden wir auch erleben, wo wir durch tiefe Nöte gehen, dass wir die Kraft von Christus erfahren, dass wir ihm treu sein können, auch wenn das, was sichtbar ist, vergeht, dass unsere Trübsal und Bedrängnis, und das ist schwer, die ist zeitlich und leicht und schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Mir geht es nicht darum, alte oder neue Lieder und das gegeneinander auszuspielen, aber die Erfahrung des Glaubens, die zählt. Und das ist von euch, auch die älter sind, die können der jungen Generation etwas erzählen, die ja gar nichts mehr davon weiß, was Hunger war. Und die gar nichts mehr weiß, wie das war damals in den Gefangenenlagern. Und wir haben es doch noch gehört von unseren Vätern. Und was da plötzlich wichtig war. Mein Vater, der in den Cevennen in einem Offizierslager war, die nichts mehr zu essen haben. Und wie das war, als vom YMCA die ersten Testamente verteilt wurden. Da war plötzlich nicht Hunger das Wichtigste, sondern die Botschaft des Lebens. Obwohl die Männer ausgehungert waren und nichts mehr hatten. Und das zählt in unserem Leben. Und darum werden sie nicht schuldig an den Leidenden um uns her. Wir wollen mit niemand streiten, erst recht nicht mit ungläubigen Leuten, wenn sie kein Organ dafür haben, aber wir wollen es Ungläubigen ganz schlicht bezeugen. Jesus hat das Leiden dieser Welt auf sich genommen. Er hat gelitten bis zum Tod am Kreuz, weil das größte Problem dieser Welt ist, das unschuldige Leiden und Sterben. Aber er hat es überwunden durch den Ostersieg und er ist Herr und er kann mitfühlen mit allen, die im Leiden sind. Und das ist dann auch so groß in diesem Lied, das, was so schön ist bei diesem Cyriakus Negas in seinem Lied In dir ist Freude, ist, dass er eine Melodie gewählt hat, die zu den Tanzmelodien gehört. Die Freude aufspielen, dass der Herr uns das schenken kann. Und das erleben wir ja oft an den Schwerleidenden und an den Alten. In der Apostelgeschichte haben wir ganz viele Beispiele. Wie immer die Erwähnung des Jesusnamens diese Verfolgung ausgelöst hat. Und wie der Hohe Rat sagte, ihr dürft nicht mehr reden in diesem Namen. Das war's. Dürft alles tun. Dürft stundenlang beten. Aber dürft nicht mehr in dem Namen von Jesus reden. Und dann sagen wir, wir können es nicht lassen. Wir müssen das. Weil das der Schatz der Gemeinde ist. Und dann haben sie ihre Prügel eingesteckt und haben auch nicht im Detail davon gesprochen, über die einzelnen Leiden. Leiden ist immer schwer, sondern Gott hat ihnen Lobgesänge in der Nacht geschenkt, als sie in Philippi, Paulus und Silas, in den Stock eingespannt waren und der ganze Rücken schmerzte. Und dann sangen sie plötzlich, das ist ein Wunder. Das Singen geschieht ja gerade zum Trotz, gegen all diese Leiden. Das ist so schön. Mein Lieblingslied ist Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, ein Mann, der unsäglich gelitten hat. Johann Jakob Schütz in Frankfurt, schon mit 50 Jahren verstarb, den die Kirche gemobbt hat, weil er eigentlich mehr für die freiheitliche Ordnung in der Kirche war, ein Jurist mit ganz großem Einfluss, Johann Jakob Schütz. Und den die Kirche wegen Ordnungsfragen so unterdrückt hat, der hat das schöne Lied gedichtet, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte. Dem Gott, der allen Jammer stillt, gebt unserem Gott die Ehre. Das ist doch so groß, dass Gott auch das Leiden und den Jammer dieser Welt überwinden kann. Und das ist unsere große Freude und unsere große Zuversicht. Und dass wir deshalb von den Leiden nicht mehr uns niederdrücken lassen. Ein chinesischer Märtyrer, David Yang, hat einmal gesagt, und das trifft auf uns Christen im Westen zu, es ist bedauerlich, dass viele Christen unserer Tage nach den Gütern dieser Welt trachten, aber nicht die Kostbarkeiten des Reiches Gottes begehren. Sie glauben wohl an ihre Errettung, doch sie sind nicht bereit, um Christi willen arm zu sein. Für sie bedeuten Bequemlichkeiten und Reichtümer Gnade Gottes, doch die geistlichen Reichtümer wie Glaube, Freude, Geduld, Kraft und viele andere sind nur aus der Armut geboren. Und deshalb dürfen wir die Berichte auch hören für die verfolgte Gemeinde, wir wollen auch für sie beten, aber wissen, dass der Herr die Gemeinde erhält, weil die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen können. Und es war immer so, dass aus allen Verfolgungen die Gemeinde Jesu gestärkt hervorging. Wir wollen beten für die, die heute im Feuer sind, dass sie durchhalten können, aber auch für die, die um uns her im Leiden sind. Und wenn wir selber gesund sind, dann ist umso mehr dies ein Anlass, dass wir uns tragend, mittragend zu denen stellen, die da schwer hindurchgehen und sagen, ich bete für dich und ich bin bei dir und ich sage dir das Wort und richte dich auf. Welch ein Schatz für uns, dass wir das wissen dürfen in allem, was uns bewegt und dass wir das auch wissen, dass das Wort Gottes seine größte Kraft entfaltet, wenn uns alles andere weggerissen wird, wenn alles andere nicht mehr da ist. Und das ist für die Stunden auch vor unserem Sterben wichtig. Wir brauchen nicht, gut, Schmerzmittel dürfen wir nehmen, aber wir brauchen nicht, wir haben es viele gern, schlafend hinübergehen, dass uns Menschen das Wort des Herrn zurufen. Die großen Verheißungen, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das ist das Größte, was uns in der letzten Schwachheit unseres Lebens stärkt und aufrichtet. Der Herr, dem wir gehören. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du das Leiden umfunktionieren kannst und es zur großen Freude machen kannst. Nicht das, was so böse ist daran, sondern deine Nähe, die viel größer ist als alles, was uns erschüttern mag. Und so wollen wir jetzt auch beten für Menschen, die uns so wichtig sind in unserem Umkreis, die ungewiss leben in Angst, was kommen mag, auch in den Altersbeschwerden, auch im Todesschatten. Gib uns das richtige Wort und rede du zu ihnen und richte sie auf. Lass die Flamme ihres Glaubens nicht verlöschen, auch wenn sie nur noch flackert. Gib wieder das neue Brennen der Liebe zu dir. Und dann beten wir für die bedrängte Gemeinde in der ganzen Welt. Du kennst sie, auch die jungen Leute, die schon früh hineingerissen werden in diesen ganzen Kampf. Es sind sehr viele Christen, die für deinen Namen leiden müssen. Mach sie mutig, dass sie mit Freimut reden dein Wort. Und dass sie auch erleben, wie du stärker bist als alles, was sie bedrängen mag. Amen.